Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Sebastian. Willst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Glaube ich nicht. Also, weil, also das Lustige ist, ich heiße auch Sebastian.
Ach was. Okay. Ja, gut, das wird auf jeden Fall dann relativ einfach. Den Namen kann ich mir einigermaßen gut merken.
Ja.
Mal gucken, ob das mit dir und deinem Leben irgendwas gemacht hat oder ob du es vielleicht doch noch zu irgendwas gebracht hast. Also wahrscheinlich schon irgendwie, sonst würden wir vermutlich nicht miteinander hier sitzen. Also irgendwas von Bedeutung hast du zumindest mitgebracht, worüber wir sprechen können.
Oder die Redaktion hat sie verwählt, kann natürlich auch sein.
Es kann natürlich immer sein, da hast du völlig recht. Aber auch das könnte ein interessantes Gespräch sein.
Ja, oder?
Ja, total. Es gibt auf jeden Fall drei kleine Hinweistöne, die vermutlich irgendwas mit dir zu tun haben, wenn sich die Redaktion nicht verwählt hat. Und das hier wäre der erste Hinweis.
Wenn ich meine Angst runterbrechen sollte, dann habe ich Angst zu sterben. Das ist so die Ursache von allem im Grunde genommen.
Zu versuchen, seine Ängste loszuwerden, ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann. Es ist eigentlich, finde ich, wie mit allen unangenehmen Gefühlen so, wenn man sie weghaben will, dann werden sie einfach nur noch größer.
Unangenehme Gefühle. Okay, Angst. Ja, dann muss ich natürlich die Frage stellen, ob du mit unangenehmen Gefühlen und Angst irgendwas zu tun hast in dem Maße, also vielleicht über das Maß hinaus, wo wir alle mit diesen Gefühlen immer mal wieder konfrontiert werden, weil ich meine, das werden wir immer wieder. Wir haben alle Ängste und wir tun uns das ja zum Teil ja auch irgendwie selber gerne an. Ne? Also wir produzieren solche Gefühle ja auch, indem wir, weiß ich nicht, auf komische Fahrgeschäfte auf
Achterbahn,
sowas, ja, genau, ja. Also hast du irgendwas mit unangenehmen Gefühlen, mit Angst zu tun, vielleicht mehr als ich in meinem Leben?
Also das Letztere kann ich jetzt nicht hundertprozentig bejahen, aber definitiv verdiene ich schon mit Ängsten mein Geld.
Du verdienst mit Ängsten dein Geld, okay, du bist Achterbahnhersteller.
Ja. Ja, nee, aber Achterbahn, also eher im übertragenen Sinne.
Interessant, okay. Also beschäftigst du dich mit den Ängsten von anderen Menschen dann, wenn du damit dein Geld verdienst?
Auch.
Auch, okay. Ja, ich habe es jetzt gerade so ein bisschen so in Richtung psychotherapeutische Richtung gedacht. Ne? Also da spielt das ja natürlich auch eine Rolle und da kommen dann Leute zu dir oder nehmen wir mal an, du wärst Psychotherapeut, würden Leute zu dir kommen und du hilfst ihnen dann im Zweifel. Aber das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so. Du suchst nach speziellen Ängsten. Das heißt, erforschst du irgendwie ein Stück weit die Angst und suchst deswegen nach speziellen Ängsten?
Erforschen im weiteren Sinne ja, aber nicht im wissenschaftlichen Sinne.
Mhm. Ey du, wir haben ja noch zwei Hinweise. Das ist der zweite.
Okay.
Kinder sind ständig kreativ. Immerzu wird ausprobiert, schräg und wild gedacht. Doch schon in der Jugend wird das Kreative meist in Nischen abgedrängt. Nur noch zu festgesetzten Stunden bleibt noch Raum für Kreativität. Und oft nur noch für diejenigen, die ein künstlerisches Hobby pflegen oder ein Instrument spielen. Je erwachsener wir werden, umso mehr lernen wir zu funktionieren. Kreativität geht dabei oft verloren.
Mhm. Okay, Kreativität. Jetzt habe ich gerade irgendwie gedacht, vielleicht hast du ja selber, also jetzt hast du gerade gesagt, du suchst nach Ängsten, also du suchst irgendwie nach speziellen Ängsten. Hat es denn vielleicht auch was mit Ängsten zu tun, die du in dir trägst?
Ja.
Ja. Sind die Ängste vielleicht Teil davon, dass du entweder nicht kreativ sein kannst, wie wir es gerade hier gehört haben, oder B, nicht funktionierst, hemmen dich die Ängste in irgendwas oder bei irgendeiner Tätigkeit, die eine Bedeutung hat für dein Leben?
Nee, sind eher Motor. Also eher das Gegenteil.
Die Ängste sind Motor, okay. Aber es geht schon auch um Ängste, die du in dir trägst. Also es gibt Dinge, vor denen du Angst hast und die motivieren dich, irgendwas zu tun.
Dinge, die ich in mir trage, nämlich, ja, das kann man wohl sagen. Also das ist tatsächlich so, dass dies mich nicht stillstehen lässt oder arbeiten lässt oder ruhig werden lässt, sondern ganz eher mich antreibt.
Wenn dich die Ängste jetzt nicht irgendwie hemmen, sondern eher beflügeln, haben die dann was mit deiner, bist du kreativ tätig?
Also ich würde sagen schon, ja.
Ja.
Okay. Natürlich für kreativ. Liegt immer natürlich im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, aber ja. Ich glaube, die Mehrheit der Befragten würde sagen ja.
Ja. Und in dieser kreativen Tätigkeit spielen deine Ängste oder die Ängste, mit denen du dich auseinandersetzt, eine Rolle.
Genau, genau.
Und eine zentrale Rolle?
Ja. Definitiv.
Jetzt habe ich so eine Idee, wo es hingehen könnte. Ach komm, wir nehmen den letzten Ton noch hinzu.
Ja, jetzt noch hinzu.
Genau, und dann formuliere ich meine These.
Ich schreibe ja nicht zu Hause, sondern in so einer Art Bürogemeinschaft. Und freitags ab 15 Uhr ist da keiner mehr, das weiß ich. Da bin ich ganz alleine, habe ich mein Büro. Aber da habe ich so ein ganz knarrendes, schnarrendes Geräusch gehört im Flur. Und dachte, okay, da ist ja doch jemand da. Mach die Tür auf, sag, hallo, nee, war keiner da. Und dann habe ich das alles abgesucht. Dann habe ich gemerkt, da kommt ein Geräusch aus einem Schrank, aus einem hüfthohen Schrank.
Ja.
Und ich dachte, das ist so ein Tier oder irgendetwas. Das ist eine wahre, ist wirklich eine wahre Geschichte.
Ja.
So. Daraus fiel eine menschliche Hand.
Ah!
Ja, nein, 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 nein. Ja,
okay, ist eine fürchterliche Geschichte.
Ja.
Okay. Bevor wir auf die kommen, also du hast sie gerade erzählt, wenn ich deine Stimme da richtig erkannt habe, ne?
Genau.
Bevor wir dazu kommen, der erste Satz war der für mich wichtige, weil ich habe nämlich gerade eben auch gedacht, bevor ich den Ton abgedrückt habe, naja, kreative Tätigkeit, dann schreibt er wahrscheinlich, ne? Das heißt, er schreibt, ja?
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Du schreibst und also diese Geschichte mit der Hand, die wir gleich dann noch klären müssen, hat die mal eine Bedeutung gespielt in irgendwas, was du geschrieben hast?
Nee, noch nicht. Tatsächlich war das eine Hand von einem Elektriker, der hat im Nachbarbüro Kabel sortiert. Das war so ein bisschen weiter runter. Aber und da hing also zum Glück noch der gesamte Elektriker an dieser Hand.
Na Gott sei Dank.
Aber es war wie in so einem Film, ich den einfach zur Seite geschoben habe und den diesen Schrank und dann denke ich, mich trifft der Schlag. Und aber natürlich würde das dann in meiner Bücher jetzt nicht so eine harmlose Wendung nehmen.
Pass auf, also ich gehe mal davon aus, du schreibst dann sowas wie Thriller oder Krimis, also wahrscheinlich eher Thriller, wenn Angst wirklich eine Rolle spielt, vielleicht sogar mit dem Vorsatz Psycho oder Psycho, ja?
Ja, genau.
Ja. Und wenn du Sebastian heißt, habe ich noch eine Idee. Hat in irgendeinem deiner Bücher auch eine Radiostation eine Rolle gespielt,
ja,
wo wir gerade
hier
im Radio sitzen, ja?
Richtig, mein zweites Buch gleich, Amokspiel.
Guck mal, und dann weiß ich, wer du bist. Sebastian Fitzek.
Genau, sehr gut. Wunderbar.
Geil, das ist wirklich lange nicht mehr passiert, dass ich was erraten habe hier tatsächlich.
Ja, cool.
Das freut mich sehr. Und,
ja, mich auch.
Tatsächlich, wie du merkst, habe ich dann auch das ein oder andere von dir gelesen, was auch nicht immer selbstverständlich ist, wenn Leute hier mit ihrem Buch um die Ecke kommen und ich dann immer sagen muss,
wunderbar.
Interessant, aber habe ich nicht gelesen. Habe ich gelesen und ich habe mich bei dem ein oder anderen oder gehört tatsächlich auch ziemlich gegruselt und habe mich schon auch immer mal wieder gefragt, was das für Typen sind, die sich sowas aus dem Kopf drücken. Dann finden wir das doch mal raus hier. Freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Sebastian.
Ja, wunderbar, freut mich auch.
Was sind das für Typen? Du hast eben ja auch gesagt, du suchst nach Ängsten.
Ja.
Hat dich irgendwie immer schon gefreut, andere Menschen zu gruseln? Also warst du der Typ, der irgendwie am Lagerfeuer früher schon irgendwie die Gruselgeschichten erzählt hat? Oder hast du dich selber viel gegruselt und wo kommt's her?
Also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, weil mir war das natürlich überhaupt nicht bewusst, bevor ich angefangen habe zu schreiben.
Und
wie so häufig, ist ja schon fast klischeemäßig, wenn man Psychothriller hört, das hat jetzt seine Ursache irgendwie in der Kindheit, aber das ist ja auch irgendwo logisch, dass man nicht anfängt mit 65 irgendwie durchzudrehen und davor ganz normal war, sondern dass man vielleicht dann doch schon in den Prägejahren was erlebt hat. Und also das klingt wie ein Scherz, aber es ist definitiv wahr und auf Lesungen nicken auch immer alle und mir zu.
Ja.
Ich bin traumatisiert worden, weil ich viel zu früh als kleiner Junge Aktenzeichen XY gesehen habe.
Ernsthaft?
Ja, also und das, ich hatte wirklich immer diese Angst, wenn ich als kleiner Junge dann nachts oder also abends, so spät war ich ja nicht unterwegs, aber mit dem Fahrrad vom Sportplatz kam und dann an so einem, weiß ich was, dunklen Auto vorbeifuhr, dann hatte ich immer diese sonore Hintergrundstimme, die sagt Sebastian F., wo das letzte Mal eben gesehen, also das hatte ich immer sofort. Das war so das erste True Crime, was mich echt geprägt hat. Ich glaube bis heute, dass deswegen so viele Menschen in meinen Büchern auch entführt werden. Das ist Punkt 1.
Ja.
Punkt 2, habe ich dann gerne Geschichten gehört. Ich wollte sie ehrlich gesagt gar nicht schreiben. Also an Lagerfeuer, Gruselgeschichte, mein Vater, ja, war auch, der war Deutschlehrer und der hat sich auch für, also der hat sich auch für True Crime interessiert, so von Hamann mit dem Hackebeilchen und so die Geschichten, die wir spazieren gehen erzählt. Das hat mich alles irgendwie fasziniert. Dann habe ich viel gelesen und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, vielleicht steckt ja auch mal was in dir. Aber tatsächlich muss man ja bestimmte Ängste in sich tragen. Und die verarbeite ich dann beim Schreiben. Aber es war keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt unbedingt Psychothriller schreiben muss. Das kam quasi aus mir heraus.
Das heißt, würdest du dann schon sagen, du bist ein ängstlicher Mensch?
Ja, definitiv. Und die meisten Thriller-Autorinnen und Autoren, die ich kenne, sind sehr ängstliche Menschen. Und genau das Gegenteil für einen Psychopath, dem man ja jegliche Empathie abspricht. Und während ein Psychopath, wenn man sagt, du schreib mal auf, was du gemacht hast, dann schreibt der einen Satz, ich war im Keller, hab jemanden zerhackt. Und wenn der, das ist für den, ja, pff, ja, Gott, hab mir eine Stulle geschmiert. Ja, das ist, der kann sich ja nicht in das Leid des Opfers und der Angehörigen hineinversetzen. Wohingegen man selbst ja schon fast hyperempfindlich sein muss und das Gegenteil von abgestumpft ist. Und wenn ich dann schreckliche Meldungen höre, dann klingen die bei mir, die hallen noch sehr, sehr lange nach. Und für mich ist dann Schreiben wie ein Ventil. Also ich bringe meine Ängste in eine Struktur, ja, und kann und muss danach auch nicht mehr so viel drüber nachgrübeln. Ja? Und andere haben andere Verdrängungsmechanismen.
Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und ja, ich verstehe, dass du die Ängste dann losgeworden bist, aber du hast dich ja dann auch mit allen Seiten beschäftigen müssen. Also nicht nur mit denen, die Ängste haben, sondern eben auch mit denen, die in den Keller gehen und die Menschen zerhacken und vielleicht keine Empathie haben.
Aber ich habe probiert, die Motivation zu verstehen. Also es ist nicht so, dass ich sie losgeworden bin. Ich bin eher so Grübler, kennen das, aus der Grübelfalle raus. Man gibt ja Menschen, die zwanghaft grübeln, den Rat, schreib doch mal auf, was dich so beschäftigt. Meistens macht das Schreiben dich dann müde und man kann sogar besser einschlafen und man hat das in eine Struktur gebracht. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, wo ist ein Anfang und wo ist ein Ende. Ja, und die Ängste selber ist man dann natürlich nicht los, aber wir sind ganz häufig sind wir konfrontiert mit Schlagzeilen und wir wissen und denken, dann haben wir so einen Schlagkommentar, die Welt ist völlig irre geworden, ja, und weil uns einfach auch der Hintergrund fehlt, warum handelt so jemand, wir wollen das verstehen und sei es nur darum, weil wir wissen, okay, das kann uns nicht passieren, weil wir sind jetzt nicht in das Beuteschema gefallen. Empathie hat übrigens nichts mit Mitleid oder Mitgefühl zu tun, wird häufig verwechselt, sondern es ist das Einfühlungsvermögen, was ich brauche. Nur weil ich mich in einen Täter hineinversetzen kann, heißt das natürlich nicht, dass ich seine Taten in irgendeiner Art und Weise billige.
Klar. Aber das heißt, die Angst in uns, die entsteht dann auch, wenn wir was von dir lesen, weil wir uns mit den Opfern identifizieren und gar nicht so sehr durch die Taten der Täter?
Weil wir uns vor allen Dingen immer die Frage, und das ist die typische Thriller-Frage, die Thriller-Frage stellen, wie würde ich jetzt in dieser Situation reagieren? Der Krimi hat meistens eine zentrale Figur, die darauf ausgebildet ist, mit diesem Schicksalsschlag umzugehen. Klassisch ein Polizist, ein Ermittler, dessen Beruf es ist, sich mit dem Verbrechen anzunehmen. Wohingegen in einem Thriller wir häufig Otto-Normalverbraucherin haben, die von einer Sekunde auf die nächste mit einem unfassbaren Ereignis konfrontiert ist und dann strauchelt, so wie jeder Leser, jede Leserin. Und das macht es natürlich viel, viel unmittelbarer.
Gibt es ein Rezept, was besonders gut funktioniert? Also hast du jetzt irgendwie so ein Skillset von Angstsituationen, aus denen du dich bedienen kannst, wenn du jetzt anfängst, was zu schreiben? Oder kommt das immer wieder neu aus dir heraus?
Nee, also es gibt, und das klingt jetzt so ein bisschen abgegriffen vielleicht, oder auch wie bla bla, aber das ist die absolute Wahrheit. Du musst ein Buch schreiben, was du selbst gerne lesen willst, was dich selbst interessiert.
Ja.
Und wo du gar nicht nach rechts und links geguckt hast, was eventuell Leserinnen oder Leser von dir erwarten könnten, weil dann bist du schon, also es ist Anfang vom Ende. Und ich zitiere immer da sehr gerne Frank Schätzings Schwarm. Ich meine, Gott, ich hätte mal mich abstrakt gefragt, ob ich mir 100 Seiten über Meereswürmer durchlesen will. Nein. Auf gar keinen Fall. Aber es war so spannend, dass ich gesagt habe, ja, nee, toll, gib mir mehr davon.
Ja.
Und man merkt bei diesem Buch, wie bei anderen auch, Da ist Leidenschaft dahinter. Das musst du raus, dieses Buch. Das ist ein Thema, was diese Person bewegt. Und das dieser Funke springt über.
Und da ist ja auch ganz viel so Theorien mit eingeflochten irgendwie. Du merkst, ja, halt, da ist die ganze Zeit irgendwie, da hat sich jemand wirklich mit diesem Wissen auseinandergesetzt. So,
genau,
ne?
Das in eine spannende Handlung gebracht. Und bei mir ist es so, ich merke dann manchmal beim Schreiben, oha, das Thema häusliche Gewalt, das brennt dir offensichtlich unter den Nägeln. Oha, das Thema, was mich beispielsweise gerade immer beschäftigt, ist Überwachung. Bin ja Familienvater, ich habe 4 Kinder. Gebe ich denen jetzt eine GPS-Uhr mit oder weiß ich was, track ich die nicht, ja, oder nicht? Das sind so Fragen, wo es keine Ja, Nein, keine Schwarz-Weiß gibt, sondern wo es wirklich viele Schattierungen gibt und wo ich mir selber nicht sicher bin. Und das automatisch hält dann Einzug solche Themen, die mich interessieren, in die Bücher. Und das ist völlig egal, wie man sagt, das ist jetzt kein Thema mehr, das ist out, das war mal. Ich glaube, Leserinnen und Leser spüren das, ob der Autor, die Autorin wirklich davon überzeugt ist und vor allen Dingen wirklich es für sie relevant ist. Hm.
Aber es ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich davon freizumachen. Du hast es jetzt gerade irgendwie mal so nebenher gesagt, dann mache ich mich frei oder versuche mich frei zu machen von den Erwartungen, die Menschen an mich haben. Du bist ja wahnsinnig erfolgreich mit deinen Büchern, ne? Also die haben ja vermutlich alle Bestsellerlisten gesehen so und dann steht man ja vielleicht auch irgendwann unter einem gewissen Druck, auch das wieder abliefern zu können, was in den ersten 5 Büchern so wahnsinnig gut geklappt hat.
Jein. Natürlich, zunächst einmal kommt dieser Druck. Der kam schon beim 2. Buch, aber glücklicherweise hatte ich einen sehr simplen Gedanken, der nämlich sagt, Moment mal, bei deinem 1. Buch, da wusstest du ja nur die 3 Hansel, die du zwingst, es zu lesen. Das ist deine Zielgruppe sozusagen in deinem Bekanntenkreis. Ansonsten weißt du ja gar nicht, wer über dieses Buch stolpern wird und du hast es geschrieben, komplett ohne irgendeine Zielgruppe im Hinterkopf. Und beim 2. Buch weißt du es ja ehrlich gesagt auch nicht, denn du hast die ja alle nicht kennengelernt, die das Buch gelesen haben. Klar. Mit anderen Worten, hör auf, dir Gedanken zu machen über Leser, Leserin, die man sowieso nicht alle über einen Kamm scheren kann. Ich hab eine Autogrammkarte für eine 12-Jährige und jemand hat für 90-jährige Dame hat gerade ihre Enkelin angefragt, weil sie selber das Internet nicht benutzt, aber sie hätte gerne eine Autogrammkarte von mir. So, mit anderen Worten, das ist so breit gefächert, ich kenne die alle nicht und es wäre vermessen zu denken, Ich wüsste, was ich schreiben muss, um wieder zu gefallen. Ganz im Gegenteil. Der Erfolg gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, was auszuprobieren. Ja. Auch mal ein Buch zu schreiben, wo es gar keine Leiche drin vorkommt. Oder ein Kinderbuch zu machen. Das haben andere eben nicht. Mhm. Die können halt, die haben nicht die Freiheiten, wie ich sie habe. Mhm.
Lass mal kurz drüber sprechen, wie du überhaupt da hingekommen bist, weil du hast Aktenzeichen XY hat das mit dieser Angst in dir bewegt, so von da aus ist es dann wahrscheinlich irgendwann weitergegangen in Richtung Schreiben. Wann hast du denn das erste Mal festgestellt, dass du A, schreiben kannst und B, dass eine gute Möglichkeit ist, um vielleicht auch mit Ängsten umzugehen?
Naja, du hast ja Radio schon erwähnt und ich bin beim Radio in der Redaktion sehr früh gelandet, zum Glück. Das war ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und in der habe ich die ersten Texte, auch kreative Texte verfassen müssen. Das waren dann aber eher, die sollten eher lustig sein, die Texte. Und aber eben auch, ich habe da gelernt zu formulieren. Ich habe auch in meinem Jurastudium, es mag sich merkwürdig anhören, aber Jura ist ja wie eine Sprache. Man benutzt bestimmte Begrifflichkeiten und probiert den anderen von seiner Meinung zu überzeugen und überzeugend zu schreiben. Strafrecht hat mich dann auch wahnsinnig fasziniert, also der nächsten Meilenstein, wo es um echte Menschen, echte Schicksale und Fälle ging. Ja. Und ich habe halt parallel immer gelesen, also seitdem ich denken kann, von Die unendliche Geschichte, das eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist, als ich, klar, Kind der 80er, alles Stephen Kings durchgesuchtet bis, und dann aber alles querbeet gelesen und immer nachdem ich ein gutes Buch zugeschlagen habe, habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht steckt ja sowas auch mal in dir selbst, eine Geschichte, und habe angefangen über Geschichten, was wäre wenn Situationen nachzudenken. Und das ging dann relativ spät erst los, dass ich dann, als ich 30 war, in einem Wartezimmer saß und darauf wartete, dass meine damalige Freundin wieder rauskommt aus dem Behandlungszimmer, und es dauerte und dauerte und dauerte, und ich dachte irgendwann, was ist, wenn die mir jetzt sagen, die ist da nicht reingegangen, wir haben keinen Termin, sie saß die ganze Zeit alleine da, und das war kein Wunschdenken, sondern das war damals eine erste Thriller-Idee, und die Therapie, mein Debüt, da verschwindet ein kleines Mädchen spurlos aus dem Behandlungszimmer des Arztes. Und so fing es dann tatsächlich an, dass ich dachte, ja, das ist eine Ausgangssituation, jetzt denkst du mal darauf rum und vielleicht ist das ja die Geschichte, die es sich lohnt zu erzählen.
Und dann hast du das einfach mal gemacht, ohne dass du wusstest, ob das irgendwer lesen will und hast es geschrieben?
Ja, vor allen Dingen ohne, dass ich wusste, wie es geht. Das muss man ja auch mal sagen. Also wenn Schauspieler sagt, ich war auf einer Schauspielschule, dann ist das ja völlig normal. Wenn Philharmoniker sagt, wir üben den ganzen Tag unsere Tonleitern und dann ist auch normal. Ja. Wenn ein Schriftsteller sagt, also ich gehe erstmal auf eine Schriftstellereischule, dann ist in Deutschland so ein bisschen Augenrunzeln, wie, das muss doch alles aus dir selbst kommen und so.
Du kannst gar nicht schreiben oder wie, also wozu
brauchst du? Ja, genau. Ja, man musste, wie will dir jemand sagen, wie das geht? Und da sind so, ist ein ganz großes Missverständnis, weil tatsächlich muss man sein erstes Buch schreiben oder auch seine ersten Bücher völlig ohne irgendein Hintergrundwissen, weil das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Da kann ich mir jetzt auch 100 Bücher über das Fahrradfahren reinzerren und Kurse belegen und Videoseminare machen, aber am Ende muss ich mir mal aufs Rad setzen und das wird höchstwahrscheinlich nicht so 100%ig funktionieren. Ja. Und das ist so, man muss erst einmal auf die Schnauze fallen. Man muss erst mal, wenn man schwimmt, ins Wasser springen und untergehen. Und dann irgendwann aber kann man sich mehr recht oder schlecht über Wasser halten. Und das, jetzt kommt das ganz große Missverständnis. Nur, sobald du es geschafft hast, dein allererstes Buch zu schreiben, und das sieht irgendwie gut aus, hat durchnummerierte Seiten, ist schön in Form gebracht, da denkst du, boah, das ist so genial, sowas gibt's ja gar nicht ein zweites Mal auf der Welt, und du schickst das sofort an alle Verlage los. Großer Fehler habe ich gemacht. So wie wenn ich jetzt einmal aufs Tor schieße, merke, ich habe einen guten Wumms drauf und morgen bei Bayern München klingel und frage, wann stellt ihr mich auf? Das ist, aber so ist der Größenwahn. Ne? Ja. Also ja, klar. Das ist dein allererstes Mal was, und die merken schon, du hast Anfängerfehler, du hast jetzt beginnt die Phase, wo du dir das Handwerk draufziehen musst, was nichts mit einer Bestsellerformel zu tun hat. So wie jetzt ein Architekturstudium dir vielleicht zeigt, wie du ein Haus bauen kannst, dass es nicht zusammenkracht, aber nichts darüber aussagt, ob es dir gelingt, das so ein Haus zu bauen, das man auch in 100 Jahren noch einziehen will, weil es so schön ist. Das ist wiederum was ganz anderes. Und das ist so eine große Missverständnisse. Ja. Aber das beginnt alles mit einer riesen Selbstüberschätzung. Und ich habe auch mein Buch 15 Verlagen sofort geschickt. Und dann habe ich gedacht, das ist alles Ignoranten, die haben alle abgelehnt.
Krass, ja. Okay, aber ich meine, so ein bisschen Selbstüberschätzung, oder was heißt, also zumindest Selbstbewusstsein musst du ja auch haben. Weil
super,
ich glaube, es gibt ja auch genug Leute, die schreiben irgendwie ihren ersten Roman und dann liegt der in der Schublade und sie zeigen ihn vielleicht mal Oma und der Tante oder so.
Raus damit.
Genau.
Raus damit, natürlich. Ja. Als Selbstüberschätzung, alle die tollsten Sachen entstehen, weil Leute gar nicht wussten, dass man das normalerweise so gar nicht macht. Und wirklich, dann nicht die Schere im Kopf kommt viel später. Eine Schere ist beispielsweise, wir haben drüber gesprochen, wird das wieder so gut sein wie davor, wenn es die Leute mögen oder nicht. Das ist eine Schere im Kopf, du weißt es nicht. Deswegen stell dir die Frage, willst du es rausbringen, wenn du noch ein Buch veröffentlichen könntest in deinem Leben? Wäre es das oder würdest du eine andere Idee machen? Ja, das sind so ganz harte Tests, die man machen kann.
Ja.
Aber ja, klar.
Wie hast du es dann gelernt? Also die Basics quasi, das, was du im Architekturstudium lernen würdest, wenn du Häuser bauen würdest?
Ich habe es gelernt durch Bücher. Ja. Es gibt ganz hervorragende Bücher und Literatur über das Schreiben. Aber wie gesagt, die habe ich erst gelesen, als ich mein drittes Buch schon veröffentlicht habe. Muss man mal sagen. Ich habe viel durch die Lektorinnen gelernt und Lektoren, die richtigen Fragen zum Text stellen. Mein erster Lektor, wenn man will, ist mein Literaturagent gewesen. Der hat sich meinen ersten Entwurf in die Therapie durchgelesen und hat gesagt, wieso spielt denn das an der Ostküste der USA auf einer Insel? Mhm. Und ich sagte, die meisten Thriller, die ich gelesen habe, spielten in den USA. Und er sagte, nee, die spielen dort, wo der Autor sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Ich sage, ja, in Deutschland, aber hab noch nie so einen Thriller habe ich in Deutschland noch nie gelesen. Und dann hat er gesagt, vielleicht versuchen Sie es mal aus. Also, aber er hat nicht gesagt, mach das, sondern er hat bei mir die Augen geöffnet nach dem Motto, erstmal such dir ein Setting, wo du dich auskennst. Und das war so einer der Anfängerfehler, wo er gesagt hat, man merkt, sie können schreiben, aber sie schreiben über etwas, wo sie sich nicht auskennen. Das merkt man auch, sie haben dort nie gelebt.
Ja.
Und dann die Bücher, dann auch Seminare, viel mit anderen Autoren. Es gibt eine Gemeinschaft, das Syndikat, da tauschen sich Krimi- und Thriller-Leser, Autorinnen und Autoren untereinander aus.
Ja.
Und da hört man eben nicht auf. Ne? Wenn man kann aus allem lernen, aber wichtig ist eben, dass man das nicht verwechselt. Es gibt eine ganz bestimmte Formel, nach der sowas gestrickt sein muss. Die gibt's nämlich nicht.
Ja, habe ich verstanden. Aber da frage ich mich trotzdem, wie du dann damit umgegangen bist, nachdem du gedacht hast, du hast das geilste Buch der Welt geschrieben, an alle Verlage rausgeschickt, alle haben abgelehnt und dann kommt ja dann noch auch irgendwie so ein Lektor und sagt so, ja, denk mal drüber nach, ob du das nicht ganz anders schreibst. Das ist ja wahrscheinlich auch erstmal ein Moment von Frustration, den du
immer,
dann
über... Immer, ist auch heute noch ein Moment der Frustration. Ich denke ja nun mal, nach dem 23. Buch würde ich ja wohl in der Lage sein, dass da mal was zurückkommt, ohne dass 150 Fragen am Rand stehen.
Ja, und ich meine, deine Bücher haben ja, wie gesagt, auch 2-3 Leute gelesen, so, ne?
Also Immer wieder kommen Fragen von neutralen Blicken. Das ist übrigens auch ein Hinweis, den ich jedem geben kann, der kreativ tätig ist. Nie fragen, wie gefällt's denn dir? Weil da kriegt man ja eine höfliche Antwort. Ja. Oder man hat halt Arschlochfreunde, die sagen sofort, ja, ist das scheiße wie immer. Aber wichtig ist, dass man fragt, was hast du für Fragen? Also, wenn du das jetzt gelesen hast, den Text, wenn du es gehört hast, ja. Und wenn dann er sagt, naja, ich überlege mir schon am Anfang, warum macht er das und so, merkst du, okay, da ist irgendwie was nicht ganz rund. Ja. Und das hilft. Fragen helfen echt extrem weiter. Aber jetzt habe ich deine Frage wieder nicht beantwortet.
Du, das ist auch völlig okay. Es ist ja auch ein Fluss. Guck mal, ich kann mich gar nicht mehr an meine Frage erinnern. Deswegen ist das auch nicht so dramatisch.
Wie ich damit umgehe. Also das ist
auch
das
so, ist Frust und so. Genau.
Also, macht mich dann natürlich erstmal wütend und denke, ach, die haben nichts begriffen. Dann denke ich, naja, blöd sind sie ja nicht. Also dann beschäftige ich mich und dann wird der Text besser. Und Hemingway soll mal gesagt haben, der erste Entwurf ist immer Mist. Das ist halt auch so eine Regel. Mhm. Ja, stimmt, der erste Entwurf ist wirklich meistens Mist. Und so wie man sich nie mit der ersten Idee zufrieden geben soll, sondern nochmal nachhaken. Die erste Idee ist wirklich, ja, es geht auch ganz häufig beim Cover, ja. Wir haben darüber gesprochen, wenn Frank Schätzing die erste Idee, na, was ist beim Schwarm für ein Cover die erste Idee? So ein Fischschwarm, vielleicht noch ein Netz oder irgend sowas. Na klar. Nee, der hat ein Auge drauf auf dem Cover. Total springt dir entgegen. Hat er selber designt und hat auch eine tiefere Bedeutung. Es ist eben nicht die erste Idee, die häufig gut ist. Mhm. Trotzdem muss man sie erstmal haben. Und dann muss man weiterarbeiten. Also der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen guten oder auch einem guten und einem sehr guten Buch ist halt wirklich die Bereitschaft, nochmal zurück an den Arbeitsplatz zu gehen.
Wie ist das dann gewesen, als du mit deinem ersten Buch, was dann erstmal so versuchsweise in einer kleinen Auflage rausgehauen wurde und dann plötzlich erfolgreich war? Also wie hat sich das angefühlt, als du gemerkt hast, ey, das könnte was sein, was Leute wirklich unterhält? Was Leute mir wirklich dann auch, vielleicht auch an dem Moment, wo du gecheckt hast, dass sie dir das aus den Händen reißen, so, ne?
Ja, komplett surreal. Wobei das, muss man schon mal sagen, das ist in dem Buchbereich und bei mir glücklicherweise natürlich nicht so gewesen, wie wenn ich jetzt beispielsweise 17 bin und einen Song hochlade und auf einmal wie Justin Bieber auf der Bühne stehe, Hunderttausende weltweit kreischen mir zu, dass man da durchknallt, das ist mir irgendwie verständlich. Ich meine, als Autor ist man häufig ja doch schon in etwas gesetzterem Alter, hat schon ein bisschen was erlebt und es dauert eben lange. Also meinen ersten Nummer 1 Titel hatte ich, bestimmt 12, 13 Jahre, nachdem habe ich schon Bücher geschrieben. Die waren alle erfolgreich, aber so richtig auf die Nummer 1. Gut, ich habe jetzt gelernt, Udo Lindenberg hat es noch länger gebraucht mit der zusammen.
aber der ist ja auch ganz bei sich selber geblieben immer, ja.
Ja, genau. Und das ging dann tatsächlich sukzessive und weil es ohne gesteuerte Marketingkampagne losging, habe ich eben auch sehr, sehr treue Leserinnen und Leser gehabt, die nicht mit einem Mal da waren und beim nächsten Mal dann wieder weg, weil die Kampagne nicht mehr gezündet hat. Also insofern
du bist ganz normal gewesen, willst du sagen, ja.
Ja, vor allem, ich hatte sehr viel Zeit, zu mir zu sagen, naja, das ist ja bald wieder auch vorbei. Also, das kennt mich ja keiner. Und viele haben schon gesagt, naja, jetzt fehlt das Buch und jetzt kennt man sie ja schon. Ich sage, nee, mich kennt man nicht. Und auch heute ist es noch so, wenn man keine Bücher liest oder auch keine Thriller liest, gibt es viele, die sagen, Fitzek, wer soll das sein? Also, mit anderen Worten, dieser Bekanntheitsgrad ist lange nicht so wie von Leuten, die jetzt auch als Schauspieler gesichtsbekannt sind oder so. Und man wird immer zwischendurch geerdet. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
Also ich meine, du wirst vermutlich hinreichend bekannt sein, dass viele Menschen, wenn man sie jetzt irgendwie auf der Straße nach deinem Namen fragen wird, sagen, ja, kenne ich oder habe ich vielleicht sogar schon mal was von gelesen oder gehört oder wie auch immer. Aber klar, der Vorteil ist natürlich, dass du nicht erkannt wirst, ne? Also oder wahrscheinlich nicht so häufig nicht erkannt wirst. Weil deine Stimme nicht da, also oder dein Gesicht, vielleicht mal auf dem Buchdeckel, aber das merkt man sich dann vielleicht auch nicht unbedingt so. Ne? Es ist eigentlich ist es ja ganz nice. Du nimmst den Fame mit, ohne dass du die Nachteile vom Erfolg hast.
Deswegen ist es für mich wie beim Radio, ne? Also es ist auch super, dass man beim Radio, da kennt wiederum jeder die Stimme, aber wenn man achtet kurioserweise nicht immer so sehr auf Stimmen, wenn man denjenigen gegenüber hat. Da ist es dann auch so, ne? Wenn du mit deiner EC-Karte bezahlst, dann wird es auch mal passieren. Ach,
sind wirklich?
Sie das zufällig? Sagen Sie mal was. bei mir ist es dann eben auch so von wegen, ach nee, hier so wie der Autor oder was. Ja, also
ist ein Zufall, ja.
Ja, das was seltsam ist immer die Frage, sind Sie der? sind Sie das? Und ja, ich weiß jetzt nicht, weil, weißt du was, ich habe immer so die Angst, man wird komplett verwechseln. Ich sage, ja klar, ganz stolz geschwellte Brust, der bin ich und so, ach ja. Und dann meinen sie aber jemand ganz anderen. Ja, deswegen frage ich mal vorsichtig, ja, ich weiß nicht, wen sie mit der meinen. Also,
der verhasste Nachbar von damals. Kann sie gerne lesen,
ja genau, oder sowas. Ja. Das ist nämlich beispielsweise, das ist einer Bekannten von mir mal passiert, die Jenike mit Nachnamen heißt. Ne?
Ja.
Und in Berlin als sehr bekannte Radiostimme unterwegs war.
Ja.
Und die war eben irgendwo an der Kasse und Jenike, ja, na kenne ich doch, Jenike, ja, Hannes. und sie, alles klar.
Okay, sie war, kennt man nicht
Hannes.
Ja,
ja, genau.
Lass uns noch einmal ganz kurz auf die inhaltliche Ebene kommen, weil du eben auch so davon gesprochen hast, dass es dann so Themenbereiche gibt, die dich dann irgendwie interessieren oder dich triggern, wo du dich mit beschäftigst, wo sich vielleicht auch gerade aktuell irgendwie was tut. Und du hast eben auch gesagt, ganz klar, das ist Unterhaltung, was du machst, ne?
Ja.
Wenn du jetzt irgendwie so ein Thema hast, wie, weiß ich nicht, komische Soziopathen oder Missbrauch hast du eben angesprochen, wie schaffst du es dann, solche, ja, eigentlich sehr ernsten und schlimmen Themen in eine Unterhaltungsform zu gießen und dann auch ja immer auch das Gespür dafür zu haben, so hier ist ernst und das ist jetzt der unterhaltende Teil so irgendwie, aber es muss ja irgendwie eine Komposition werden im Zweifel, so stelle ich mir es vor.
Also viel hilft dabei, dass man dich jetzt mal keine Agenda setzt und sagt, so jetzt heißt, die Punkte müssen irgendwie abgearbeitet werden und das ist Block A und Block B, weil mit erhobenen Zeigefinger, da will man weder schreiben, noch will man so gelesen werden. Und das kurioserweise, was du angesprochen hast, ist nicht nur bezogen auf Psychothriller, sondern ich habe ja aktuell auch ein Buch, das heißt Elternabend, und das ist ein Buch, das ist eine Komödie.
Aha.
Da geht um zwei, die fliehen vor der Polizei, zwei Streithähne, Mann und Frau, auf dem Elternabend der 5. Klasse und geben sich als Eltern von Kind aus, was sie gar nicht kennen. Die Eltern kommen halt nie und da beginnt, aber auch dort habe ich Mark Twain zitiert, weil ich gemerkt habe, auch da habe ich es nicht geschafft, relevante Themen, die ich relevant finde, auszusparen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, es ist eine komplett ausgedachte Geschichte, aber es wären trotzdem ernste Themen wie Suizid, Mobbing oder Depression bei Schulkindern behandelt, die Leserinnen oder Leser als verstörend empfinden könnten, weil sie in der Komödie womöglich nicht erwarten. Und dann habe ich Mark Twain zitiert, noch genau da gehören sie hin, denn wie sagte schon Mark Twain, die verborgene Quelle des Humors ist nicht Freude, sondern Kummer. Und das tatsächlich ist halt so, du hast einen Mangel, du hast eine Angst oder du hast einen Kummer und den probierst du zu verarbeiten. Das kannst du mit Spannung machen, das kannst du aber auch mit Humor machen und dann hast du den Relief in Form der Pointe, des Happy Ends, der Wendung.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Wie ist es gekommen, dass du jetzt mal eben kein Thriller geschrieben hast? Ich meine, du hast eben schon erklärt, du hast die Freiheit, das zu tun. Der Erfolg gibt dir diese Freiheit. Aber wo kommt die Komödie? Ist das Back to the Roots quasi zu deiner Radiotätigkeit hier?
Also ein bisschen schon, aber vor allen Dingen ist es dem Umstand geschuldet, dass ich probiere, am Ende meiner Psychothriller die Menschen doch mit einem guten Gefühl zu entlassen. Und wenn es sehr harter Tobak war vorneweg,
er hat sich so eingeschrieben, meine Danksagungen sind dann eher humoristisch ja. gewesen. Also es hat sich so eingebürgert. Also ich habe einmal den Satz geschrieben nach dem Motto, vor allem wegen hier inhaltlich beraten haben, mich so und so und so und so und für alle Fehler, die im Buch sind, das ist deren Schuld. Ich habe satt im Buch für die hinzuhalten.
Ja.
Und in dem Stil die Danksagung geschrieben und das fanden die Leute gut und auch ich fand es gut. Für mich war es auch so eine Art Befreiung.
Ja.
Und einige haben gesagt, mal, schreib doch auch mal was im Stile deiner Danksagung oder deiner Lesung, weil auf der Lesung habe ich auch gemerkt, ich erzähle halt lieber über die verhaltensauffälligen Menschen,
ja.
die mich zu meinem Psychoschul inspirieren. Das sind meistens auch skurrile, auch lustige Erlebnisse von Menschen, die sonst auch völlig normal sind und noch keiner Fliege, was zur Leide getan haben, aber die eben verhaltensauffällige Züge an sich tragen, die man gut im Psychothriller verwenden kann. Und das amüsiert die Menschen und dann haben wir eben gesagt, vielleicht schreibst du mal ein ganzes Buch in dem Stil. Und das war der erste letzte Tag und das war sehr erfolgreich, obwohl es eben, was normalerweise mein Genrewechsel macht, geht man eigentlich in der Regel furchtbar baden. Und das war hat auch mir großen Spaß gemacht. Und dann hatte ich 3 Jahre später, die Idee mit dem Elternabend ist. Also auch nicht so bei mir. Bei mir ist es nicht so, wenn ich merke, das hat Erfolg, dann mache ich nicht gleich more of the same hinterher. Ich habe also einmal eine Trilogie geschrieben. Ansonsten sind das alles Standalones, also in sich abgeschlossene Romane.
Ja.
Weil ich kann eigentlich immer nur was schreiben, was mich selbst fasziniert und meistens mich auch zu faul, dann nochmal eine Fortsetzung zu schreiben.
Ja gut, es ist, ne, more of the same ist natürlich auch immer so eine Frage, womit hast du Bock, dich zu beschäftigen, weil
eben.
Es ist ja auch deine Lebenszeit so, ne? Und es ist natürlich nice, wenn du irgendwie was machen kannst.
Nicht richtig.
Ja, also ist ja cool, wenn du in der Position bist, wo du sagen kannst, ja, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe und ich habe eigentlich die Geschichte mit dem Protagonisten jetzt irgendwie auserzählt oder gerade zumindest, es kann ja sein, dass du ja. 3 Bücher später sagst, so, eigentlich fände ich es geil, den nochmal irgendwie was erleben zu lassen oder so, oder diesen Psychopathen nochmal irgendwo auftauchen zu lassen. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass man vielleicht, ich weiß nicht, wie lange du an so einem Buch schreibst, aber es wird wahrscheinlich nicht in 2 Wochen gehen, ne?
Nee, das sind Monate, sind das und in der Regel 1 im Jahr, manchmal, wenn mich der Haar versticht, sind es vielleicht auch 2 in einem Jahr,
ja.
Aber das war es dann auch schon und das ist dann, wenn man sagt, also 9 Monate seines Lebens, 10 Monate muss man dafür opfern. Das ist wirklich, deswegen, das Kuriose ist eben, dass viele, ich habe ganz viele gehört, gerade so, also ich dachte, es ist ausgestorben, aber nein, stimmt nicht. Viele haben mir erzählt, ich bin bei dem Verlag XY und ich möchte keine Serienkiller-Romane mehr schreiben, aber die sagen, es funktioniert ja noch ganz gut und mach das mal weiter, bevor du was anderes machst. Und da muss man sich halt immer überlegen, warum hat man diesen Beruf ergriffen? Weil der Unterschied zu anderen Berufen ist eben, dass man das Privileg hat, dass man aus seine Leidenschaft zum Beruf machen kann und dass man jetzt nicht nur oder im Schwerpunkt etwas für jemand anderen macht. Meistens ist es eine Dienstleistung, ja, dass man schon fragt, also da kommt jemand mit einem dreckigen Hemd, der will es wahrscheinlich in der Wäscherei wieder sauber zurückbekommen, ne?
Ja.
Und nicht hören, pass mal auf, mir gefällt es aber so viel besser und jetzt nimm es mal zurück und zahl trotzdem, der Fleck ist aber noch drauf.
Ja,
ja, das ist halt schon der Unterschied nach dem Motto, nee, ich schreibe das jetzt aber so. Aber damit etwas künstlerisch wirklich rüberkommt, dass der Funke überspringt, muss man genau das merken, muss man diese Persönlichkeit merken, und dann ist es das Schlimmste, was man machen kann, dass man sich nur als Dienstleister sieht, also als Auftragsschreiber, der, ich schreibe jetzt nur noch das, was die Leute wollen, abgesehen davon, dass man es eben anders als bei dem Hemd nicht weiß. Ich weiß es nicht, was sie wollen und wie lange sie es wollen. Und natürlich verändert sich das alles. Aber in anderen Worten, das ist eine Sackgasse, wenn man sagt, ich habe gar keine Freiheit und ich muss das machen, was mir gesagt wird. Da muss man sich ernsthaft fragen, naja, aber da hätte es auch jeden anderen Beruf machen können.
Ja, und es ist ja auch irgendwie, also ne, ich schreibe auch viel in meinem Job und ich mache das auch sehr gerne so, aber immer dann, wenn ich merke, ich muss jetzt dringend, weil Deadline, tralala, wie auch immer, man kennt's ja, ne, dann kann Schreiben auch durchaus mühsam werden. Und ich glaube, da gibt's,
also,
ne, gibt's wahrscheinlich auch einfache Arten, wenn man das so auf Kommando, also auf Dienstleistungsebene so macht, andere Arten von Jobs, die vielleicht leichter fallen, so, ne.
Ja. Und vor allen Dingen das erste Buch, ne? Also keiner schreibt das erste Buch, weil er meint, er hat damit eine Formel gefunden, um richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Und es ist ihm auch eigentlich egal, was er schreibt, Hauptsache es wird verlegt. Das passiert nicht.
Ja.
Sondern man hat irgendetwas in sich, wo man denkt, das muss raus, das ist eine gute Geschichte.
Und man kann sich natürlich auch irren, komplett, ne? Das muss man auch mal sagen. Aber deswegen hat man geschrieben. Und erst beim zweiten Buch, kurioserweise, hat man all das vergessen und denkt nur noch drüber nach, könnte ich gefallen oder nicht. Und das ist die Sackgasse. Man muss sich immer an das Gefühl erinnern, was man hatte, als man sich zum allerersten Mal an den Schreibtisch gesetzt hat.
Hast du mal so einen richtigen Flop gelandet oder irgendein Buch zumindest, wo du denkst hinterher jetzt oder mittlerweile denkst, so, ach, hätte ich das mal nicht geschrieben?
Nee, also ganz im Gegenteil. Es gibt Bücher, die sich besser und schlechter verkaufen. Aber das ist so, Flop ist, wenn überhaupt, ja immer so eine Außenbetrachtung, ja. wo man sagen sollte, ja, hier in den Kinofilm sind nicht so viele reingegangen, wie man dachte, dass sie reingehen würden oder so. Aber für mich ist auch jedes Buch, wo ich sagen würde, okay, das hat vielleicht den Zeitgeist jetzt nicht so hundertprozentig getroffen, war trotzdem etwas, was ich schreiben musste auf diesem Weg. Also ich hätte ja andersherum viel zu viel Angst vor diesem Schmetterlingseffekt, wenn ich nur einen Buchstaben anders schreiben würde von meinem ersten, zweiten oder dritten Buch, dass ich dann, weiß ich was, irgendwann lande ich dann mit einem ganz anderen Job, der mir gar keinen Spaß macht. Also da habe ich so viel Angst, weil ich würde alles so nochmal machen. Warnungsthema, eines meiner Bücher, Splitter, die Frage, wenn du deine negativen Erinnerungen löschen könntest, und zwar nur die negativen und nur ausgewählte, würdest du es machen. Hm. Keine Komplettamnesie, sondern wirklich nur, du vergisst eben die Frau oder den Mann, der dich so schnöde betrogen hat und weißt, du bist nie mit dem zusammen gewesen und ist ja auch eine schöne Form der Psychotherapie vielleicht. Das war so der Grundgedanke und mein persönliches Fazit am Ende des Buches war, nee, also das gehört dazu. Die negativen wie die positiven Erinnerungen und in Summe ergibt es alles irgendwo Sinn.
In Summe ergibt das alles irgendwo Sinn. Vielleicht können wir das auch über die Geschichten sagen, die ich jetzt gerne mit dir hören möchte. Wir spielen nämlich ja traditionell am Sonntagvormittag die Geschichten vom Pferd. Es sind drei kurze Geschichten. Der einzige Haken ist, eine dieser drei Geschichten ist erfunden. Und jetzt kannst du erahnen, was dein Job ist. Und du hast eben gesagt, du hast ein Fable für skurrile Geschichten. Häufig sind sie skurril und haben irgendwie immer was mit unseren Gästen zu tun. Was genau, das erklärt er jetzt Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Dein neues Buch, lieber Sebastian, startet mit einem bescheuerten Zufall. Zwei Leute, die sich gar nicht kennen, geraten durch eine Verkettung dummer Ereignisse auf einen Elternabend in einer Schule und müssen dort so tun, als wäre der Klassenrüpel ihr Kind. Und in den Geschichten vom Pferd geht es deswegen jetzt ebenfalls um Dinge, die aus reinem Zufall passieren, mal mehr und mal weniger glücklich. Der Haken daran ist aber, zwei der folgenden Stories sind wahr. Eine habe ich mir aber ausgedacht und du musst jetzt rausfinden, welche Geschichte ist hier die vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Also geht um Ruhm und Ehre, ist klar, ne? Und wenn es gut läuft, kannst du auch eine Geschichte mit nach Hause nehmen. Vielleicht wird ja dann irgendwas draus in einem der nächsten
Bücher. Ja, cool.
Ne? Wer weiß das schon. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Das hier ist Geschichte Nummer 1.
Geschichte Nummer 1. Eine verhängnisvolle Affäre. In der ersten Geschichte geht es um Chloé Durand. Und zwei Dinge muss man über sie wissen. Erstens, Chloé Durand ist ein Künstlername. Die ist nämlich Parfum-Influencerin und verdient ihr Geld mit Videos, die sie über neue und exklusive Düfte dreht. Und zweitens, Chloé hat eine gewisse kleptomanische Veranlagung und hat schon den einen oder anderen, sagen wir mal, nicht so ganz günstigen Flakon mitgehen lassen. Und genau das ist aufgeflogen bei einer Messe der TFWA, also der Duty-Free-Industrie in Cannes. Diese Messe fand statt im bekannten Festspiel- und Kongresszentrum an der Croisette. Das ist da, wo sich auch immer die Filmstars tummeln. Und während ihrer Dreharbeiten hatte Chloé nicht nur die Gelegenheit, in die Vorbereitungsräume des Luxus-Parfum-Herstellers Nagoni zu kommen, sondern konnte dort auch ein Fläschchen Nagoni 3 einstecken. In einem günstigen Augenblick, wie sie später bei der Vernehmung gesagt hat, Gegenwert des Flakons schlappe 3.700 Euro. So, dieser Diebstahl ist jetzt natürlich sofort aufgefallen und wurde vom Hersteller auch angezeigt. Aufgeklärt hat ihn die Polizei allerdings nur durch Zufall. Chloé hat nämlich in Cannes noch einen Musiker kennengelernt, der auf der Messe einen Auftritt hatte. Und die beiden haben zusammen eine Nacht im Hotel verbracht. Chloés Pech war jetzt allerdings, der Mann hieß Stéphane Petit Und das ist ein Name, der in Frankreich ähnlich selten ist wie in Deutschland ein Ben Meyer oder Paul Müller. Soll heißen, es gibt eine ganze Menge davon. Und der dumme Zufall wollte es, dass just in dieser Nacht im gleichen Hotel ein zweiter Stéphane Petit eingecheckt hatte, der noch dazu auf der Fahndungsliste der Polizei stand. Und weil die jetzt nicht wusste, welcher Stéphane der richtige ist, hat sie einfach beide Zimmer gestürmt. Dass Chloés Stéphane jetzt nicht der richtige war, das kam relativ schnell heraus. Einer Beamtin fiel aber, durch Zufall, der wertvolle Flakon im Badezimmer auf. Und durch Zufall erinnerte sie sich an die Anzeige. Und die Polizei ließ jetzt also den armen Stéphane zurück. Chloé und ihr exklusives Fläschchen Nagoni 3 wurden allerdings an Ort und Stelle einkassiert.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen an der Stelle. Ich würde dich zwischendurch mal kurz so nach einem Gefühl fragen für die Geschichte. Vielleicht kennst du sie ja auch. Ne? Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit skurrilen Geschichten, vielleicht auch mit solchen Kriminalgeschichten. Schon mal was von gehört?
Nee, also davon habe ich noch nichts gehört. Und sie ist natürlich sehr, sehr absurd, weil sie Zufall auf Zufall aufbaut. Das ist ja das, was man im Roman immer nicht so mag.
Ja.
Zufälle dürfen quasi Probleme schaffen, aber nicht lösen. Heißt das immer so in Kreativseminaren. Hier löst der Zufall den Fall. Das ist immer nicht ganz so gewollt. Aber das Leben ist sehr, sehr zufällig. Deswegen schwanke ich hier noch. Mhm. Ja, das Leben ist viel, viel zufälliger als das, was wir in Romanen immer so mit Motiven hinterlegen. Ich finde es aber schon,
ich glaube, im Roman würdest du wahrscheinlich denken, boah, Alter, ist das konstruiert, so, ne? Also, das ist.
Genau, ja. Nee, das ist tatsächlich. Das ist aber meistens wirklich dann, wenn es, das ist eben, deswegen lass mich das gerade zögern, weil normalerweise, die meisten kritischen Kommentare kriege ich immer auf Sachen, die sich original so ereignet haben, nach dem Motto, es haben Hahn herbeigezogen, sag ich, ja, war leider genauso passiert.
Wir halten die Geschichte mit dem Flakon, auf jeden Fall im Hinterkopf.
Ja.
Und hören uns mal die zweite an.
Das hier ist die zweite. Geschichte Nummer 2. Der Wind des Zufalls. Oder wie man alte Freunde wieder trifft. Zufälle müssen ja nicht immer gleich ganz dramatische Folgen haben. Manche Zufälle sind nicht weniger überraschend, bringen aber viel Erfreulicheres. Zum Beispiel der die beiden Rentner Wolfgang Steude und Uwe Kracht nach 40 Jahren wieder zusammengebracht hat. Die beiden sind zusammen nach dem Krieg auf der Insel Spiekeroog aufgewachsen. Und als Schüler sind sie oft zusammen segeln gegangen. Und Uwe hat den jüngeren Wolfgang immer für seine waghalsigen Wendemanöver bewundert. Und Jahre später wollte er wahnsinnig gerne wieder mit ihm rausfahren, wenn er denn nur gewusst hätte, wo der alte Freund wohnt. Die beiden haben sich nämlich irgendwann als junge Männer aus den Augen verloren. Und der glückliche Zufall passierte jetzt Ende 2003. Wolfgang Steude, der inzwischen über 60 Jahre alt ist, verbringt den Silvesterabend in Hamburg auf einem Ausflugsdampfer auf der Elbe. Kurz vor 12 bekommt er, wie alle anderen Gäste, einen heliumgefüllten gelben Ballon in die Hand gedrückt. Daran hängt ein kleiner Zettel, auf den er seine Adresse schreiben soll. Steude packt noch seine Telefonnummer mit dazu und lässt den Ballon fliegen. Der verschwindet jetzt in der Höhe. Und ein stürmischer Wind treibt ihn über die norddeutsche Tiefebene und er fliegt Richtung Ostsee. Und kurz vor Fehmarn fällt plötzlich ein paar hundert Meter über dem Boden der Luftdruck und der Ballon platzt. Und zwar durch Zufall exakt im richtigen Moment, denn er segelt langsam zur Erde. Und am nächsten Morgen findet in Guttau bei Grömitz ein gewisser Uwe Kracht ein paar gelbe Fetzen im Apfelbaum in seinem Garten. Er liest die Karte, staunt, als er den Namen sieht, ruft beim Absender an und jetzt können Uwe und Wolfgang dank einer Express-Flaschenpost und günstigen Witterungsverhältnissen nach 40 Jahren endlich wieder zusammen aufs Meer.
Wirklich, meinst du das ernst?
Es wird noch schlimmer mit dem Zufall offensichtlich.
Ja. Wobei, also da habe ich ein ganz gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist.
Ich meine, Zufall, der
kommt mir so realistisch vor.
Wir halten fest, die Geschichte findest du irgendwie okay. Ja. Ich weiß übrigens auch nichts, ne? Also das habe ich gar nicht gesagt. Ich kenne die Geschichten auch nicht. Ich weiß übrigens auch nichts. Falls du das Gefühl hast, ich kann dir da irgendwie weiterhelfen. Aber hey, du bist der Geschichtenprofi von uns beiden. Ne? ich würde sagen, wir hören uns mal die dritte an und dann sammeln wir das Ganze hier mal auf.
Geschichte Nummer 3. Totgesagte leben länger. In dieser Geschichte geht es um Will Purvis. Der Mann wurde 1872 in Mississippi geboren und höchstwahrscheinlich war er kein besonders netter Mensch. Er war nämlich Mitglied der White Caps. Das war eine Organisation, die vergleichbar war mit dem Ku Klux Klan. Und eigentlich hätte Will Purvis schon mit 21 Jahren sterben sollen, wenn alles so gekommen wäre wie geplant. Purvis wurde nämlich zum Tode verurteilt, wegen Mordes an einem anderen Mitglied der White Caps. Er selbst hat aber immer behauptet, dass er unschuldig sei, denn das Urteil der Geschworenen beruhte ausschließlich auf Indizien. Und als sie bekannt gaben, dass er hängen soll, hat Purvis wild herumgeschrien, dass er alle im Gerichtssaal überleben würde, vor allem die Geschworenen, und sie würden schon sehen. Und genau so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Das lag aber an einer ganzen Reihe von höchst unwahrscheinlichen Ereignissen. Der erste Zufall kam bei der Hinrichtung selbst. Die fand öffentlich vor ein paar hundert Leuten statt und der Henker führte Purvis auf den Galgen, zog ihm die schwarze Kappe über den Kopf, legte ihm die Schlinge um den Hals und entriegelte die Falltür. Wenige Sekunden später aber musste er ihm wieder auf die Beine helfen. Der Knoten hatte sich nämlich gelöst. Alle waren total geschockt und Purvis wurde erstmal wieder zurück in seine Zelle gebracht. Kurz darauf gab es einen zweiten Hinrichtungstermin. Dem entkam Purvis aber, weil er, Zufall Nummer 2, am Abend vorher aus dem Knast ausbrechen konnte. Jetzt war er also in Freiheit, aber trotzdem immer noch ein Todeskandidat. Das änderte sich mit dem dritten Turning Point. In Mississippi standen nämlich Wahlen an und ein neuer Gouverneur kam an die Spitze und der begnadigte Will Purvis. Aus dem gesuchten Verbrecher wurde so ein Mörder, dem seine Strafe erlassen worden war. Und der endgültige Beweis seiner Unschuld kam dann Jahrzehnte nach dem Urteil, als viertes unerwartetes Ereignis ein anderer auf dem Sterbebett die Tat zugegeben hat. Ob Purvis in den 66 Jahren, die er insgesamt gelebt hat, ein netter Mensch geworden ist, das ist nicht überliefert. Gestorben ist er aber als unschuldiger Mann. Und seine Prophezeiung aus dem Gerichtssaal hat sich ebenfalls erfüllt. Alle 12 Geschworenen haben nämlich vor ihm das Zeitliche gesegnet. Der letzte durch Zufall 3 Tage vor ihm.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
So. Sebastian, jetzt du.
Ja, ja, also sehr, sehr, sehr unglaubliche Geschichten. Aber meine Tendenz, und ich muss mir ja festlegen, geht dazu, dass ich die allererste für am unwahrscheinlichsten finde, dass es sich so zugetragen hat, und zwar wegen der Namen. Ich finde, die Namen klingen ausgedacht.
Aha. Aber da könnte natürlich deine Expertise helfen. Ne? Also du beschäftigst dich ja vermutlich viel mit Namen und wie sie authentisch klingen. Also,
weil Chloé, klar, Chloé Laurent ist eine Influencerin, ist, dann gibt die sich natürlich wie Jeremy Fragrance oder so einen Nickname, das ist schon klar. Aber dann auch das mit dem Petit, und ich bin der französische Bayer nicht so mächtig, aber selbst ich habe das schon mal gehört. Also und dann auch dieses auf diesen Flakon, ich habe jetzt, dass ich jetzt noch nichts von diesem Parfum selber oder den Ingredienzien gehört habe, hat nicht viel zu bedeuten, aber irgendwie habe ich bei all diesen drei Namen immer gedacht, klingt so ein bisschen ausgedacht. Alle anderen haben wirklich lebensechte Namen gehabt und ich fand die Zufälle auch Ich finde es halt schon außergewöhnlich, dass eine Influencerin einen Verkorn klauen soll. Hm. Ich meine, damit ruiniert sie ja, gut, wir haben schon bescheuerteres.
Ja, definitiv.
Aber irgendwie, also ich kann nur sagen, mein Bauchgefühl tendiert dazu, die erste Geschichte als die ausgedachte zu wählen.
Bist du so ein Bauchgefühl, Mensch? Ich meine, Bauchgefühl, du hast eben ja auch so ein bisschen von, wegen deines Buches, wo es darum geht, irgendwie schlechte Erfahrungen wegzupacken, und am Ende ist das Bauchgefühl ja irgendwie auch nichts anderes als die Summe unserer Erfahrungen so ein Stück weit. Aber bist du so ein Bauchmensch, der vielleicht auch, weiß ich nicht, wurde auch so was, hey, ein Thema lasse ich jetzt mal irgendwie wieder fallen oder mache ich erst gar nicht, weil mein Bauch sagt, das wird nichts oder so?
Ja, ich habe gehört und gelernt, dass man auf sein Bauchgefühl dort hören soll, wo man eine gewisse Expertise hat.
Ja.
Das Bauchgefühl einem aber überhaupt nichts nutzt, wie wenn du mich jetzt was zum Thema, keine Ahnung, die Trockenlegung von Sumpfgebieten fragen würdest, wo ich gar keine Ahnung habe, wie das geht.
Ja.
Und dann sage ich, mein Bauchgefühl sagt mir, man macht das besser so oder so. Das ist klar. Und das Problem unserer heutigen Zeit, dass wir glauben, wir haben bei allem ein Bauchgefühl und können überall mitreden. Insofern, ich höre gerne auf mein Bauchgefühl, schränke es dann immer ein und denke, naja, hoffentlich hast du da eine gewisse Expertise. Und hier müsste, ja, wir müssen nicht mal gucken, ob mein Bauchgefühl hier richtig liegt oder nicht. Keine Ahnung.
Schauen wir einfach mal und fragen den Martin, denn welche die falsche Geschichte ist. Du sagst, Geschichte Nummer 1 ist es, und das hier ist die Auflösung.
Die Auflösung. Mit einem Ballon eine Punktlandung hinzulegen, bei Nacht und Nebel, genau im Garten eines ganz bestimmten Hauses, das 100 Kilometer weit weg ist. Das ist eine Kunst. Wolfgang Steude und Uwe Kracht haben es aber geschafft. Geschichte Nummer 2 ist also wahr. Und das Gleiche gilt für die dritte Geschichte. Will Purvis hat seine Hinrichtung nämlich überlebt und wurde Jahre später erst begnadigt und später freigesprochen. Vom Pferd war dagegen die erste Story, denn eine Messe der Duty-Free-Industrie in Cannes, die gab es tatsächlich. Chloé Durand und ihre Klautur sind aber frei erfunden.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Sebastian.
Ja,
super schön gelöst.
Also,
ich würde jetzt sagen, wie kann man einem Geschichtenerfinder denn irgendwie eine erfundene Geschichte hier hinsetzen? Und ne, also
man muss sagen, ich glaube, ich hätte es ohne die Namen wäre es noch schwerer oder unmöglich gewesen. Und beim Namen, das war das Einzige, was so einen kleinen Hinweis gegeben hat, weil diese Zufälle sind alle möglich und ist gar nicht so schlecht ausgedacht. Muss ich sagen. Also sogar gut, sehr gut ausgedacht, ja.
Grüße an Martin an der Stelle, das ist doch mal ein großes Lob.
Genau.
Vor allen Dingen, wenn's von dir kommt, wo du doch mit dem, Geschichten erfinden deinen Lebensunterhalt bestreitest. Erfinden von Geschichten. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz über das aktuelle oder neue Buch, hast du gerade sogar gesagt, sprechen. Ja. Elternabend heißt es, habe ich das richtig behalten?
Ja. Der Untertitel ist kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt.
Okay. Wie viel Autobiografie ist da am Ende mit dem Buch? Also ist das ein Thema, was dich beschäftigt hat? Elternabend?
Definitiv. Ich habe ja 4 Kinder, da kommen einige Elternabende zusammen. Und ich muss sagen, also gut, das Skurrilste habe ich schon ganz früh erlebt in einer Kita, wo wir auf diesen viel zu kleinen Stühlen saßen, und dann forderte uns die Erzieherin auf, wir sollten aufstehen, hat so einen CD-Player, so einen Ghetto-Blaster in die Mitte gestellt und meinte, wir spielen jetzt Stopptanz und alle sollen tanzen, wenn die Musik stoppt, sollen wir uns demjenigen, dem wir gegenüberstehen, dann vorstellen. und dann da hat noch einer gesagt, wir sind ja nicht im Kindergarten, aber genau da waren wir leider.
Geil.
Das haben sie alle geweigert,
tatsächlich,
das mitzumachen.
Ja. Aber gut,
es kommt in dem Buch vor, hier in dem Buch als eine zentrale Rolle, dieser Stopptanz von Eltern.
Du, es kann ja auch genau andersrum laufen, dass sich niemand traut, dann irgendwie was zu sagen, so, ja, und alle machen diesen Quatsch mit,
das war
10 Minuten lang.
Das war, als wir Tiere auswählen sollten. So, da lagen so Tiere aufgemalt auf dem Boden. Und später wurde tiefenpsychologisch erklärt, warum man sich den Bär oder die Ziege genommen hat und was das eigentlich zu bedeuten hätte.
Was hast du dir ausgesucht? Weißt du das noch?
Ich glaube, das Letzte, was doch übrig war. Und man sollte selber noch sagen, warum. Das war, ach na Gott, gut, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, warum. Also, ich finde es ja super. Ich liebe Elternabende. Nirgendwo sonst kriegt man wirklich so viel verhaltensauffällige Menschen. Vor allen Dingen sind es ja die Eltern, ne? Die armen Lehrer und Lehrerinnen, die oder Erzieher, die geben sich ja wahnsinnig viel Mühe. Aber sind dann die Eltern, die dann immer noch nicht aufhören, Fragen zu stellen, die eigentlich nur für ihr eigenes Kind relevant sind.
Jetzt geht's ja im Subtext auch, du hast es eben schon gesagt, um Themen, die nicht so geil sind, ne? Ja. Also sowas, ne, wie Mobbing und
wie
so weiter.
Wie Depression, Mobbing, ja. Suizid, ja, das kommt auch drin vor.
Warum diese Themen und wie schaffst du es dann auch, dass, ne, nochmal die Frage von eben jetzt nochmal speziell gerade auf wirklich da, wo es auf Unterhaltung ankommt. Also wenn du wirklich was zum Lachen machen willst, ist ja nochmal schwieriger. Stell ich mir das vor, laienhaft, dann solche ernsten Themen auch zu thematisieren.
Nein, ich glaube eigentlich, wenn wir in uns reinhorchen, sind das dann oftmals auch die tragischen Dinge, die uns auch zum Lachen bringen, wie wir kennen das, absurde Situationen bei Beerdigungen, wo es auch als Comic Relief eigentlich genutzt wird und man trotzdem natürlich in Trauer ist. Und es ist natürlich eine Gratwanderung, dass es nicht zum Klamauk wird. Aber das hat sich beim Schreiben ganz natürlich ergeben. Die beiden flüchten auf den Elternabend, geben sich als Eltern aus, die noch nie da waren. Die sind aus gutem Grund nicht da, weil ihr Sohn ist einfach der größte Rüpel. Es stellt sich die Frage, warum ist denn der so ein Rüpel? Was macht denn? Warum beantragen die eigentlich eine Versetzung von der Schule? Warum hassen den alle so? Was ist denn da vorgefallen? Und da wird's dann doch eben natürlich ernst. Und es gibt immer einen ernsten Hintergrund, sowohl im Psychothriller natürlich, wie eben aber auch in der Komödie.
Sebastian Fitzek ist zu Gast gewesen und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dich kennenzulernen und es war weniger gruselig, als ich mir das so vorgestellt habe.
zum Glück.
Zum Glück, genau. Ja, auch am Ende sind Leute, die sich solche Geschichten, wie du sie schreibst, zumindest in deinen Thrillern, sind offensichtlich doch auch unterm Strich ganz nette und normale Menschen.
Ja, oder können sich einfach gut verstellen.
Oder das, ja. Ja, meinst du, ich sollte doch die Straßenseite wechseln, falls wir uns mal irgendwo begegnen? Oder?
Nee. Das muss nicht sein. Ich bin ganz, ganz harmlos.
Und wenn ihr mal von ihm was lesen wollt, was nicht total gruselig ist, dann wäre der Tipp Elternabend, ohne dass ich selber gelesen habe. Aber es ist auf jeden Fall eine neue Facette, sein zweites Buch, was du jetzt humoristisch geschrieben hast.
Genau.
Ne? Okay. Und das gibt's vermutlich ab jetzt, wenn wir drüber sprechen.
Das gibt's ab jetzt, ja, genau.
Ja, das ist doch was. Sebastian, hat mich wirklich gefreut. Vielen Dank.
Ja, mich auch, Sebastian.
Einen schönen Tag für dich.
Schönen Tag noch, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.